Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Man muss kein Jurist sein, um zu verstehen, was für ein wegweisendes Urteil das Bundesverfassungsgericht da heute gefällt hat. Denn es ist eines mit buchstäblich Weitsicht. Normalerweise wägen die Richterinnen und Richter in Karlsruhe ja meist ab, ob Grundrechte im Hier und Jetzt verletzt werden. Doch diesmal geht es um die Auswirkungen eines Gesetzes auf die Zukunft. Demnach verstoßen Teile des Ende 2019 von der Großen Koalition beschlossenen Klimaschutzgesetzes gegen die Freiheitsrechte künftiger Generationen, weil es die Kosten und die Lasten des Klimawandels zu sehr auf die lange Bank schiebt. Auf dem Weg zu einer Treibhausgasneutralität bis 2050 sieht das Gesetz nur bis 2030 konkretere Schritte und Maßnahmen vor. Was danach kommt oder noch anfällt, mal sehen. Und so, sagt das Gericht jetzt, geht's nicht. Das freut natürlich diejenigen auf einer nordfriesischen Insel, die die Verfassungsbeschwerde mit eingereicht hatten. Claudia Kornmeier berichtet.
Ackerbau auf der Nordseeinsel Pelvorm. Die Auswirkungen des Klimawandels, sie sind hier mit Händen zu greifen.
Es ist schon trocken, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber die letzten Jahre war das halt schon ähnlich. Also das ist mittlerweile einigermaßen normal und man muss dann halt dementsprechend ackern. Also wasserarm, dass man halt wirklich wenig Wasser verliert beim Bearbeiten, das ist wichtig.
Hannes und Sophie Baxen leben mit ihren Geschwistern und Eltern auf einem alten Bauernhof. Hier betreiben sie Ackerbau und Rinderzucht. Auf dem Deich halten sie Schafe. Es ist nicht nur das zu wenig, sondern auch das zu viel an Wasser durch heftige Niederschläge und den steigenden Meeresspiegel, das der Pelvormer Familie Sorgen bereitet.
Es wird einfach immer schwieriger, auch zum Beispiel die Insel zu entwässern im Herbst, wenn es viel regnet. Und natürlich irgendwann, ja, wie gesagt, wir können halt nicht die Deiche unendlich hochbauen.
Um ihre Zukunft auf der Insel zu sichern, haben sie und ihre Geschwister gemeinsam mit anderen geklagt. Sie fordern Nachbesserungen beim Klimaschutzgesetz. Das legt das langfristige Ziel fest, Klimaneutralität bis 2050. Dafür soll bis 2030 der Ausstoß von Treibhausgasen um 55% reduziert werden. Für die Zeit danach gibt es aber keine Regelung. Genau das kritisiert das Bundesverfassungsgericht. Dadurch werde die Last, Treibhausgase zu reduzieren, vor allem der jüngeren Generation aufgebürdet.
Der Gesetzgeber muss bis zur Klimaneutralität die Freiheitschancen für die Zeit vor 2030 und nach 2030 verhältnismäßig verteilen. Dafür muss er rechtzeitig Vorkehrungen treffen. Für die weitere Reduzierung der Treibhausgasemissionen ab 2031 fehlen jedoch ausreichende gesetzliche Vorgaben.
Es braucht also eine Klimaschutzreform. Bis Ende 2022 gibt das Gericht der Politik Zeit. In der Regierung übt man sich in Schuldzuweisungen. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz macht den CDU-Wirtschaftsminister verantwortlich. Der will das nicht auf sich sitzen lassen.
Wir haben in den letzten Jahren vieles angestoßen im Bereich des Klimaschutzes. Manches kam spät, einiges vielleicht auch zu spät. Daran waren viele Parteien und Fraktionen beteiligt.
Und die Grünen werden konkret.
Es braucht ein Klimaschutz-Sofortprogramm, was den Ausbau der erneuerbaren Energien in den nächsten 5 Jahren verdoppelt. Der Kohleausstieg muss vorgezogen werden. Es dürfen ab 2030 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge neu zugelassen werden.
Auf Pelvorm feiern sie ihren Erfolg.
Wir sind super glücklich und erleichtert über die Entscheidung des Gerichts. Die Entscheidung ist ein Riesenerfolg für uns junge Menschen.
Sie ist auch ein unerwartet klarer Erfolg. Und für Sophie Baxen ist sie ein positives Signal für den Blick in die Zukunft.
Und über die heutige Entscheidung und was sie bedeutet, habe ich am Abend mit der Bundesumweltministerin gesprochen, Svenja Schulze, heute in Münster. Guten Abend, Frau Schulze.
Guten Abend.
Eine schallende Ohrfeige für die Regierung, nennen Juristen das Urteil. Und da sitzen Sie ja mit drin in der Regierung. Haben Sie ein schlechtes Gewissen der jüngeren Generation gegenüber?
Nein, weil das ist ein wirklich wichtiges Urteil, was das Bundesverfassungsgericht da jetzt getroffen hat. Und das ist Rückenwind für den Klimaschutz. Und das ist das, wofür ich mich seit vielen Jahren einsetze. Und es ist auch Rückenwind für mein Klimaschutzgesetz. Ich kann mich noch gut erinnern, als das die SPD in den Koalitionsvertrag gebracht hat und wir das dann endlich umgesetzt haben, was die Union dazu gesagt hat. Da gab es Stimmen, die haben gesagt, das ist Planwirtschaft. Und heute hat das höchste deutsche Gericht gesagt, das ist absolut notwendig und wir wollen mehr davon, und zwar auch nach 2030 haben. Und das empfinde ich jetzt erstmal als eine große Bestätigung.
Aber die Frage war, ob Sie nicht ein schlechtes Gewissen haben, dass Sie das, was jetzt das Bundesverfassungsgericht Ihnen quasi vorgeschrieben hat, dass Sie das nicht vorher durchgesetzt haben und nicht schon vorher einbringen konnten in das Klimaschutzgesetz. Sie sind ja mit in dieser Regierung dabei.
Ja, ich bin in dieser Regierung. Ich hatte es auch eingebracht. Es war aber nicht möglich, ein Ziel auch für 2040 durchzusetzen mit der Union. Was mir aber wichtig ist, und das hat das Gericht auch bestätigt, dass wir für die nächsten 10 Jahre erstmal recht haben mit dem, was wir da aufgeschrieben haben, dass das gut ist. Und dass es auch gut ist, dass wir jetzt durchgesetzt haben auf der europäischen Ebene, dass die Klimaschutzziele noch ansteigen und damit natürlich auch das deutsche Ziel noch mal wieder angehoben werden muss. Das ist genau das, wofür ich die letzten 3 Jahre mich engagiert habe und was ich in der deutschen Ratspräsidentschaft mit vorangebracht habe.
Aber Frau Schulze, das ist doch genau der Knackpunkt, dass die nächsten 10 Jahre so geregelt sind, das bestreitet ja keiner, dass das gut ist. Aber dass die folgenden 10 oder 20 nicht geregelt sind, das ist ja der Vorwurf und das ist ja das, was die Bundesregierung versäumt hat bislang.
Na, wir haben es aber geschafft, erstmal die nächsten 10 Jahre zu regeln. Und das sind die ganz entscheidenden. Wir müssen jetzt umsteuern. Und da gibt es ja immer noch Blockaden. Wir müssen jetzt zum Beispiel mehr erneuerbare Energien haben.
Weil aber das reicht nicht, sagt das Bundesverfassungsgericht, das, was in den kommenden 10 Jahren passiert, weil da die Hauptlast danach erst aufläuft.
Naja, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, dass wir für das Jahr 2040, also für die Zeit nach 2030, noch deutlicher festlegen müssen, wie der weitere Weg ist. Und das finde ich auch genau richtig. Klar, das müssen wir jetzt machen. Das hat die SPD vorher schon gesagt. Wir konnten uns damit in der Regierung nicht durchsetzen. Und deswegen empfinde ich das jetzt erstmal als Rückenwind. Und es muss auch noch weitaus mehr passieren. Wir wollen, die SPD will, dass die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Wir wissen, dass wir in 2030 mehr Strom aus Erneuerbaren brauchen für die Industrie, für die chemische, für die Stahlindustrie, die jetzt umsteuern, aber auch für die vielen kleinen mittelständischen Unternehmen. Und da weigert sich das Wirtschaftsministerium bis heute, das anzuerkennen. Die stehen auf der Bremse. Und mit diesem Gerichtsurteil ist jetzt vollkommen klar, da muss mehr passieren. Das, was die SPD da will, was wir vorgeschlagen haben, das muss jetzt endlich umgesetzt werden. Ich bin bereit, ein Gesetz da vorzulegen, wie man das jetzt noch schnell machen kann. Ich bin mal gespannt, ob die Union da mitgeht.
Ja, das ist nur ein bisschen komisch, dass jetzt alle so erleichtert tun, dass dieses Urteil gefällt wurde. Selbst auch der Bundeswirtschaftsminister, von dem Sie sagen, er hätte gebremst vorher, sagt, jetzt haben wir Plansicherheit. Und Sie hätten es ja gemeinsam in der Hand gehabt, vorher schon zu tun. Aber schauen wir doch mal nach vorne, wenn wir drauf gucken, was muss jetzt passieren. Müsste denn nicht zum Beispiel der Kohlekompromiss, der Ausstieg bis 2038 nicht etwa neu aufgemacht werden, wenn es jetzt so viel mehr Handlungsbedarf gibt?
Naja, der Kohlekompromiss ist ja wirklich sehr klug geschlossen worden. Das ist ja mit Hilfe der Kohlekommission mit ganz vielen klugen Leuten gemeinsam gemacht worden. Und deswegen hat er natürlich schon Evaluierung, also Zwischenschritte vorgesehen und auch gesagt, wenn es neue europäische Ziele gibt, dann wird auch der Pfad nochmal angepasst werden. Insofern ist es im Kohlegesetz schon vorgesehen, dass wir auch schneller werden können. Wichtig ist aber, wenn man aus der Kohle aussteigt und aus Atom aussteigt, dann muss man mehr erneuerbare Energien zur Verfügung stellen, weil wir wollen ja weiterhin eine sichere Energieversorgung haben. Und das muss jetzt schneller gehen.
Ist das jetzt nicht auch ein bisschen eine Chance für die GroKo, den Klimaschutz im Wahlkampf nochmal richtig weiter nach vorne zu bringen? Vielleicht sogar auch noch mit einem neuen Gesetz vor der Wahl, allein um der Konkurrenz der Grünen das Thema streitig zu machen?
Das ist kein Thema, was jetzt einfach nur wegen der Wahlen wichtig ist, sondern es ist ein wirklich existenzielles Thema für uns in Deutschland. Die letzten Sommer haben doch gezeigt, der Klimawandel ist längst in Deutschland angekommen. Und wir müssen zeigen, mit der Industrie, mit der Technik, mit dem Know-how, was wir in Deutschland haben, wie man den Klimawandel, wie man die Erderhitzung so weit reduzieren kann, dass wir hier ein vernünftiges Leben auf der Erde noch haben. Und wie man das so tun kann, dass wir gleichzeitig unseren Wohlstand erhalten. Und das geht. Das kann man. Wir Pläne dafür liegen vor. Man muss es jetzt nur umsetzen und tun. Und da bin ich zu bereit und dazu ist die SPD bereit.
Sagt die Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Zur heutigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat Werner Eckert aus der Umweltredaktion beim Südwestrundfunk folgende Meinung.
Von wegen zahnloser Tiger. Die Verfassungsrichter haben den internationalen Klimaschutzabkommen gerade Reißzähne implantiert. Die Richter machen klar, die Bundesregierung muss ihren Beitrag leisten, damit der menschengemachte Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 Grad begrenzt bleibt. Sie kann sich nicht rausreden, dass Deutschland ja nur einen kleinen Teil des weltweiten Drecks macht oder dass man ja nicht so genau weiß, wie viel konkret die Klimagase runter müssen. Und vor allem stellen sie klar, unsere Freiheit heute billig zu tanken und flott Auto zu fahren, bei offenem Fenster zu heizen und maximal viel Fleisch zu vertilgen, diese Freiheiten dürfen den kommenden Generationen nicht deren Freiheiten nehmen. Das ist ein Spruch, den sich die Politiker hinter den Spiegel klemmen müssen, denn der ist auch auf viele andere Umweltprobleme anwendbar. Die Reaktionen auf das Karlsruher Urteil in der Politik sind trotzdem erstaunlich entspannt. Das ist kein Wunder. Die Richter sind nämlich klar in den Überschriften, aber milde im Text. Klimaschutz muss schnell angepackt werden, sagen sie, aber vor 2030 dann doch wieder nicht. Das ist sicher die Folge einer Abwägung, in die auch eingeflossen sein dürfte, dass die EU uns ja schon kurzfristig zwingt, das Klimaschutzgesetz ohnehin nachzubessern. Die gerade beschlossenen höheren Klimaziele der Gemeinschaft bedeuten auch für Deutschland mehr Tempo und zwar schnell. Da kommt dann eins zum anderen und am Ende steht das klare Signal, Klimaschutz ist kein Schönwetter-Event. Der Umstieg von Kohle, Öl und Gas auf erneuerbare Energien ist politisch gewollt und jetzt auch grundgesetzlich zwingend.
Die Meinung von Werner Eckert. Als im vergangenen Jahr erste Daten über die Corona-Pandemie vorlagen, da galten Kinder und Jugendliche nicht als Treiber der Infektionen. Nun aber zeigen Studien, dass sich die Coronavirus-Mutation B.1.1.7 derzeit besonders unter Kindern und Jugendlichen ausbreitet. Weshalb das Robert-Koch-Institut heute nicht zum ersten Mal erklärte, Kinder tragen auf jeden Fall zum Infektionsgeschehen bei. Erfreulicherweise gab es parallel dazu die Nachricht des Impfstoffherstellers BioNTech Pfizer, in Kürze eine EU-Zulassung für einen Impfstoff für 12- bis 15-Jährige beantragen zu wollen. Eine Hoffnung für von der Pandemie gebeutelte Familien. Andreas König.
Weißt du schon, aus welchem Material hier der Fisch ist?
Gustav bei einer Schuluntersuchung. Im August kommt er in die erste Klasse. Sein Vater fände es gut, wenn die ganze Familie bald geimpft werden könnte. Ein Jahr Corona mit 3 Kindern hat seine Spuren hinterlassen.
Wenn wir jetzt nicht beide irgendwie Elternzeit auch zum Teil nehmen konnten und sehr viel Urlaub auch nehmen konnten, dann wäre es auch schon sehr schwer geworden mit Kita, Teilzeitbetreuung, Schule, Teilzeitbetreuung, komplett Homeschooling und dann noch einem Säugling zu Hause, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und ich hoffe, dass wir da im Laufe des Jahres sowohl mit Impfungen für uns als auch vielleicht dann für die Kinder da etwas Normalität wieder in den Alltag kriegen.
In der Berliner Kinderarztpraxis von Jakob Maske ist heute Vorsorgetag. Da stehen auch Impfungen an gegen Keuchhusten oder Diphtherie. Gern würde der Arzt bald auch 12-Jährige oder möglicherweise noch Jüngere gegen Corona impfen können. Dadurch seien sie geschützt und könnten in die Normalität zurückkehren.
Die haben keine sozialen Kontakte mehr, weil sie diese meiden, weil sie Angst haben, sich anzustecken. Und mit 2 Impfungen kann man relativ sicher sagen, es besteht keine Ansteckungsgefahr, du kannst die Erkrankung nicht mehr weitertragen.
Jetzt gibt es die Ankündigung von BioNTech, dass möglicherweise bald ein Impfstoff auch für die 12- bis 15-Jährigen zur Verfügung stehen könnte. Eine Zulassung bei der Europäischen Arzneimittelbehörde soll voraussichtlich in den nächsten Tagen beantragt werden.
Ich rechne dann auch mit einer zügigen Zulassung und das wird uns, wenn es so kommt, die Möglichkeit geben, spätestens in den Sommerferien für den Schulstart die über 12-Jährigen dann schon mal zu impfen.
Für jüngere Kinder sollen Daten bis September vorliegen, so BioNTech. Bei Kindern und Jugendlichen lag die 7-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut in den Altersgruppen der 5- bis 19-Jährigen mit Werten von mehr als 200 zuletzt über dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Alle Kinder impfen? Experten zufolge ist das Risiko, dass sie schwer an Corona erkranken, gering. Doch sie können andere infizieren, weshalb eine Impfung sinnvoll sein kann.
Außerdem gibt es Kinder und Jugendlichen mit schweren Grunderkrankungen leider, die an chronischen Erkrankungen leiden, für die eben eine Covid-Erkrankung auch ein großes Risiko darstellt. Und die könnte man darüber auch mit schützen. Das ist eben die zweite Ebene für die Erlangung einer Herdenimmunität. Ist es natürlich wichtig, weite Teile der Bevölkerung zu immunisieren und nicht ein ganzes Segment in der Bevölkerung auszulassen.
Die Sorge bei den Eltern, dass ihre Kinder sich infizieren könnten, sei groß, sagt Jakob Maske. Als heute die Nachricht von BioNTech verbreitet wurde, bekam er zahlreiche Mails mit der Frage, wann es denn Impftermine gäbe für die Kinder.
Könnten geimpfte Kinder und Jugendliche dann auch ihren nächsten Geburtstag wieder in größerer Runde feiern? Vielleicht. Zumindest dreht sich der heute öffentlich gewordene Entwurf aus dem Bundesjustizministerium um die Frage, welche Beschränkungen für Geimpfte und Genesene wieder aufgehoben werden könnten. Christine Becker in unserem ARD-Hauptstadtstudio. Welche Erleichterungen könnte es denn geben?
Also am Wochenende ist ja schon klar geworden, dass Geimpfte und Genesene mit Getesteten gleichgestellt werden sollen. Und das soll dann auch bundeseinheitlich sein, zum Beispiel beim Friseurbesuch oder beim Einkaufen. Was jetzt aber noch konkreter und ausführlicher geworden ist, ist, dass für sie auch die Ausgangssperren bzw. Beschränkungen nicht mehr gelten sollten und auch die Kontaktbeschränkungen nicht mehr. Und das würde übersetzt bedeuten, dass Geimpfte und Genesene, wenn sie unter sich sind, quasi schon im größeren Kreis privat wieder feiern könnten. Und wenn sie auf Ungeimpfte treffen, dann zählen sie quasi nicht mit. Also wenn da die Kontaktbeschränkungen noch gelten, dann kommen die noch obendrauf, sage ich mal. Also auch da könnten sich wieder mehr Leute treffen. Was aber nicht aufgehoben werden soll, ist, dass die Maskenpflicht, also in bestimmten Bereichen, Bus, Bahn zum Beispiel, und auch das Abstandsgebot, das soll für alle weiter gelten.
Und ab wann könnte das alles gelten? Und vor allem, wie will man das alles nachweisen?
Also dieser Entwurf muss ja jetzt erstmal noch in der Regierung selber abgestimmt werden. Der muss noch in den Bundestag und auch in den Bundesrat. Rein theoretisch könnte das Ende nächster Woche alles erledigt sein, aber ist ja eine heiße Debatte, könnte also auch noch dauern. Und was den Nachweis angeht, das ist einfach so. Also wenn man geimpft ist, klar hat man seinen Impfausweis oder vielleicht auch das digitale Zertifikat irgendwann. Aber wenn man nur in Anführungsstrichen genesen ist, also dann braucht man einen PCR-Test, der zeigt, dass man tatsächlich mal positiv war. Der muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber auch nicht älter als 6 Monate sein. Und das wiederum bedeutet, dass diejenigen, die in der ersten Welle letztes Jahr zum Beispiel Februar, März krank waren, dass die jetzt von diesen Erleichterungen gar nicht profitieren würden, außer sie sind halt eben doch geimpft.
Christine Becker, danke für die Informationen nach Berlin.
Gerne.
Ein Tag vor der Kölner Oberbürgermeisterwahl wurde Henriette Reker im Oktober 2015 von einem Mann niedergestochen und schwer verletzt. Ein besonders aufsehenerregender Fall, aber auch insgesamt ist die Zahl der Angriffe auf Kommunalpolitikerinnen und Politiker in den vergangenen Jahren angestiegen. Beleidigt, bedroht oder wie Reker tätlich angegriffen. In Deutschland haben laut einer Studie mehr als die Hälfte der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister so etwas schon erlebt. Jeder fünfte von ihnen denkt aus Sorge um die eigene Sicherheit oder die der Familie gar über einen Rückzug aus der Politik nach. Das Internetportal Stark im Amt soll die Kommunalpolitikerinnen und Politiker nun unterstützen. Rupert Wiederwald.
Ihr Politiker und vor allem du, Katja, seid das Allerletzte. Fick dich, ich habe kein Problem damit, dir die Fresse einzuschlagen, du asoziale Schlampe.
Worte, die bei Katja Strauß-Köster als SMS angekommen sind, als E-Mails, als Briefe. Irgendwann wurde die Bedrohung der Bürgermeisterin von Herdecke sogar real, vor dem Rathaus, vor der Privatwohnung. Eigentlich will sie so etwas nicht an sich heranlassen.
Das belastet schon, aber wir müssen ja als Politiker auch ein dickes Fell haben, um ja mit solchen Dingen umgehen zu können. Sie können ja nicht bei jeder Bedrohungslage sofort die Flucht antreten. Aber wenn es an meine Familie geht, dann ist eine Grenze wirklich deutlich überschritten.
Die Grenze, sie wird immer öfter überschritten. Henriette Reker. Einen Tag vor ihrer Wahl zur Oberbürgermeisterin von Köln rammt ihr ein Mann ein Messer in den Hals. Walter Lübcke, der Regierungspräsident von Kassel, wird abends auf seiner Terrasse erschossen. Andreas Holstein, der Bürgermeister von Altena, wird in einem Imbiss mit einem Messer angegriffen. Bei allen drei Taten gab es rechtsextremistische Motive. Die Täter behaupteten, Zeichen setzen zu wollen, gegen angeblich zu liberale Flüchtlingspolitik.
Man agiert für Menschen mit einem positiven Ansatz und kriegt im Prinzip die negative Seite unserer Gesellschaft dann Breitseite ab. Und es gibt auch keinen Schutz, weil man überhaupt nicht die Möglichkeit hat, von seinem Amtsverständnis her weiter weg von den Bürgerinnen und Bürgern zu sein.
Es gibt keinen Schutz. Dieses Gefühl der Bedrohung sei die eigentliche Gefahr, sagt Bundespräsident Steinmeier. In Berlin gibt er heute den Startschuss für ein Internetportal, das Hilfe anbietet, aber auch sichtbar machen soll, was Bürgermeisterinnen und Bürgermeister erdulden müssen.
Hass gefährdet die Grundfesten unserer Demokratie. Wenn sich Bürgermeister oder Gemeinderatsmitglieder vor bestimmten Themen fürchten müssen, dann geraten Debatten und Entscheidungsprozesse in eine Schieflage.
Deshalb ist es so wichtig, dass es eine breitere Unterstützung gibt, dass in den Parlamenten, in den Parteien und übergreifend die Institutionen deutlich machen, wir stellen uns hinter die angegriffenen Mandatsträger, wir stehen an ihrer Seite und wir lassen sie nicht allein.
In Herdecke erlebt das die Bürgermeisterin schon heute durch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Auf jeden Hasskommentar im Netz folge aber auch eine viel größere Zahl, die sie in Schutz nehmen, erzählt Katja Strauß-Köster. Diese Unterstützung helfe enorm.
Sie mögen Graffitis, auf denen er als Held einer neuen Zeit gefeiert wird, übertünchen. Sie mögen seine Antikorruptionsorganisation zur Aufgabe zwingen oder, wie heute ein russisches Gericht, seine Berufungsanträge ablehnen. Aber Kreml-Kritiker Alexei Nawalny scheint fest entschlossen zu sein, sich von all dem nicht beeindrucken zu lassen. In seiner Abschlusserklärung des Berufungsverfahrens meldete sich Nawalny per Videoschalte aus dem Straflager und schleuderte dem Gericht entgegen: Ihr seid alle Verräter, ihr und euer nackter König. Gemeint Präsident Wladimir Putin. Doch Putin und sein Machtapparat lassen sich offenbar auch nicht beeindrucken, berichtet Ina Ruck.
Wieder ein Gerichtstermin in Sachen Nawalny. Eine Berufung, wohl aussichtslos. Es geht um eine Geldstrafe. Einige Journalisten und Journalistinnen sind hier, auch Julia Nawalnaja kommt. Denn ihr Mann wird zugeschaltet aus der Strafkolonie. Eine seltene Gelegenheit, ihn zu sehen. Filmen darf nur die Gerichtskamera. Vom Monitor zeigt sie nur zwei kurze Bilder. Wer im Saal sitzt, sieht mehr und erschrickt über Nawalnys Aussehen. Erst vor kurzem hat er seinen Hungerstreik beendet. Mit dem hat er erreicht, dass ein unabhängiger Arzt ihn untersuchen durfte. Die Redezeit heute nutzt er wie so oft für einen Angriff auf den Präsidenten. Ihr König ist nackt, wertes Gericht. Inkompetente Führung hätten das Land in die Armut getrieben, sagt er, trotz riesiger Einnahmen durch Öl und Gas, und einige wenige hätten sich bereichert. Dem König, so Nawalny, rutscht die Krone über die Ohren. Die großen Staatsmedien ignorieren diese Rede, und doch haben viele Russinnen und Russen längst alles gehört. Denn es gibt kleine unabhängige Newsportale und Online-Sender. Noch. Für einen davon arbeitet Valeria Ratnikova. Die Berufung ist abgelehnt. Gleich danach ist sie auf Sendung. Das war ein sehr emotionaler Auftritt von Nawalny. Allerdings hat er viel kürzer geredet als üblich. Gleich danach nach Wasser verlangt. Ihr Sender kann arbeiten, doch immer öfter steht die Polizei vor der Tür. Bei Valeria waren sie auch schon. Sie hätte an einer verbotenen Nawalny-Demo teilgenommen. Dabei, sagt sie, hat sie nur berichtet. Es ist natürlich schwierig jetzt, rein psychologisch. Aber selbst wenn es dabei einigen von uns Besorgnis oder sogar Angst gibt, niemand will aufhören, wir machen weiter. Der Druck wächst mit jedem Tag. Das kritische Online-Portal Medusa, aus Lettland von Exilrussen betrieben, wurde zum ausländischen Agenten erklärt und muss jedem Text, jedem Tweet eine Selbstbezichtigung voranstellen, in Großbuchstaben. Dieser Text kommt von einem ausländischen Agenten, steht da. Das kostet Werbekunden und auf Dauer die Existenz. Über Nacht tauchte dieses Bild in St. Petersburg auf und war gerade mal 4 Stunden zu sehen. Aus den Augen, aus dem Sinn, so scheint das Kalkül. Unabhängige Medien stören da nur.
Seit 100 Tagen ist US-Präsident Joe Biden im Amt. Nun hat er in Washington auch seine Antrittsrede vor dem Kongress gehalten. Und damit weitere Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Biden nutzte seine Rede, um die Erfolge seiner ersten Wochen im Amt zu betonen und Zusammenhalt zu beschwören. So warb der US-Präsident auch bei der Republikanischen Partei um Zustimmung für seine Investitionsprogramme. Diese sehen Ausgaben in Billionenhöhe vor, um die Konjunktur anzukurbeln, Familien und Bildung zu fördern.
Eine Pusteblume für seine Frau. Und dann geht sie los, Bidens Werbetour für seine neuesten Gesetzesvorhaben. 2 Wochen lang wollen er und seine Regierung das Land bereisen, die Menschen für ihre Pläne gewinnen. Gestern im Kongress warb Biden um die Zustimmung der Republikaner. Amerikas Gegner glauben, wir seien zu gespalten. Sie sahen den Sturm aufs Kapitol und glauben, die amerikanische Demokratie sei dem Untergang geweiht. Sie liegen falsch. Und wir müssen ihnen beweisen, dass sie falsch liegen, dass die Demokratie, dass unsere Regierung noch funktioniert und wir für die Menschen liefern. Eine funktionierende Regierung, das ist für Joe Biden eine, die Geld ausgibt, um den Menschen zu helfen. Weitere $4 Billionen soll der Kongress ihm bewilligen. Für Infrastruktur, Arbeitsplätze, die Familien im Land. Den Republikanern viel zu viel Staat. Die beste Zukunft entsteht nicht durch sozialistische Träume, sie entsteht durch euch. Die Republikaner in Blockadehaltung. Die kommenden 100 Tage dürften schwieriger werden.
Infolge der Corona-Pandemie ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen in Deutschland gestiegen. Nach Angaben der Bundesagentur waren im April 1.069.000 Menschen seit mindestens 12 Monaten ohne Job, 42% mehr als im Vorjahresmonat. Insgesamt waren im April 2.771.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 56.000 weniger als im März, aber 127.000 mehr als vor einem Jahr. Die Quote liegt bei 6%. Der frühere Fußballnationalspieler Christoph Metzelder ist zu 10 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht Düsseldorf sprach den 40-Jährigen des Besitzes und der Verbreitung kinder- und jugendpornografischer Dateien schuldig. Metzelder legte ein Teilgeständnis ab. Als strafmildernd hatte die Richterin auch eine vorweggenommene Bestrafung durch die große mediale Aufmerksamkeit herangezogen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. In Potsdam ist die Mitarbeiterin eines Pflegeheims für Menschen mit schweren Behinderungen festgenommen und in eine Psychiatrie eingewiesen worden. Sie soll gestern Abend 4 Bewohner getötet haben. Eine weitere Bewohnerin ist schwer verletzt. In Potsdam hat die Tat Entsetzen ausgelöst. Viele Menschen gedachten heute der Opfer. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Mitarbeiterin wegen des Verdachts auf Totschlag. Die Lufthansa hat im ersten Quartal 2021 rund 1 Milliarde Euro Verlust gemacht. Im Vorjahreszeitraum zu Beginn der Pandemie waren es sogar 2 Milliarden Euro gewesen. Angesichts der weiterhin angespannten Lage schließt die Lufthansa betriebsbedingte Kündigungen vom kommenden Jahr an nicht mehr aus. Mehr von Anja Kohl.
Bis Ende des Jahres greifen bei der Lufthansa noch Kurzarbeiterregelungen und Beschäftigungsgarantien. Schon jetzt beschäftigt die Airline rund 20% weniger Personal als vor der Pandemie. Zwar ziehen die Urlaubsbuchungen an, doch der Wegfall von Dienstreisen könnte dauerhaft sein. Daher soll der Sparkurs verschärft 10.000 weitere Stellen abgebaut werden. Erneut ein Quartalsverlust und der Ausblick alles andere als rosig. Rund 3% verlor die Lufthansa-Aktie heute. Eine Kapitalerhöhung soll Geld in die Kasse bringen, doch dies würde den Aktienkurs weiter verwässern. Für dieses Jahr geht die Lufthansa jetzt von einer geringeren Auslastung ihrer Maschinen aus. Die Kranichlinie verbrennt nach wie vor eher Geld als Kerosin.
Die wahre Mitte zu treffen ist oft eine schwierige Sache, erst recht, wenn es sich um die Mitte Deutschlands handelt. Und das meine ich jetzt nicht im politischen Sinne. Wie berechnet man das Zentrum unseres Landes? Mit Hilfe von Breiten oder Längengraden, mit oder ohne 12-Meilen-Seezone, verbindet man die Extrempunkte? Alles eine Frage der Herangehensweise, wie es halt am besten passt. Wer aber sollte kompetenter sein, eine Mitte zu finden als unser Mittendrin-Team, das seit einem Jahr in Deutschland auf Spurensuche ist? Markus Spieker war dafür unter anderem in Niederdorla, einer Gemeinde in Thüringen, einem der Orte, in dem man sich ziemlich zentral sieht.
Hier ist der exakte Mittelpunkt Deutschlands, der 1990 vermessen wurde. Es ist der geografische Mittelpunkt, die größte Entfernung von Nord nach Süd, von Ost nach West, und dieser Schnittpunkt ist genau an dieser Stelle.
Und zwar in Niederdorla in Thüringen. 1300 Einwohner hat das Dorf und jede Menge Mitte-Schilder.
Also es fühlt sich recht gut an. Also man ist auch ein bisschen stolz drauf. Und wenn die Frage kommt, ja, wo kommt ihr denn her? Aus Niederdorla, aus der Vogtei, aus Richtung Mühlhausen, wo kommt ihr her? Ja, wir kommen aus der Mitte Deutschlands.
Zusammen mit dem Opfermoor, einer altgermanischen Kultstätte, ist der Mittelpunkt ein Touristenmagnet. 20.000 kommen pro Jahr. Einige machen Rast im Landhotel am Mittelpunkt. Und einmal im Jahr lädt die Pfarrerin zum Mittelpunkt Gottesdienst ein. Auch diejenigen, die Niederdorla die Mitte streitig machen.
Och, ich gönne den anderen die Mitte zu sein, aber ich glaube, die Mitte ist hier.
Oder doch hier, Flinsberg, 30 Kilometer entfernt. Ein 130 Seelen Ortsteil von Heiligenstadt und Deutschlands Mitte, wenn man die Inseln mitzählt.
Wenn man das hier sich anschaut, dann kann man das natürlich auch fühlen, diese Mitte. Also wie man richtig in der Natur mittendrin, obendrauf. Dann kann man natürlich hier schön unser Logo mittendrin in Deutschland. Also es ist einfach die Mitte. Das
wäre mal ja ein verlorenes Nestchen, sage ich mal. Ne? Und so haben wir immer Tourismus hier oben und haben natürlich auch Vorteile, was die Verschönerung unseres Ortes anbetrifft.
Darauf hofft man auch 10 Kilometer weiter in Silberhausen. Anderer Mittelpunkt, andere Berechnung, die sogenannte Schwerpunktmethode. Die Inseln werden auch hier mitgezählt.
Für uns haben wir festgelegt, dass hier der Mittelpunkt Deutschlands ist. Meistens ist es ja im Ortskern, aber wir haben hier eine neue Fläche gestaltet, über die wir jetzt auch laufen. Und hier wollen wir diesen Mittelpunkt etablieren. Ist in den letzten Jahren nie so gemacht worden. Die Leute hatten andere Sorgen in den 90er Jahren. Und für mich aber jetzt wichtig, dass wir das jetzt etablieren.
Oder doch Landstreit bei Eisenach. Darauf kommt man mit der Schwerpunktmethode, wenn man die Inseln wieder wegrechnet. Gerade mal 17 Einwohner hat die Siedlung und keinen ausgewiesenen Mitteplatz.
Ich würde mal sagen, wenn wir vielleicht einen Abgeordneten hier, wenn der hier wohnhaft wäre oder andere Landtagsmitglieder, keine Ahnung, da wäre der Einfluss vielleicht ein kleines bisschen höher, dass man hier Tourismus ein bisschen ranzieht oder so.
Landstreit ist eigentlich schon immer ein bisschen vernachlässigt worden, ne?
Ja.
Noch ein Anwärter ist ganz in der Nachbarschaft, Bischofroda. Auch da fehlt jeder Hinweis. Wer aber denkt, dass die Thüringer den Mittelpunktstreit allein unter sich ausmachen, sieht sich hier getäuscht. Krebeck in Niedersachsen, da liegt die Mitte, wenn man Deutschlands Berge und Täler mit einbezieht. Die Fakten dazu stehen auf einem Stein, den muss man aber erst mal finden, ohne Wegweiser.
Was sollen wir da in großen Aufstand machen?
Wir haben eine große Einweihung gemacht mit Rita Süssmuth.
Ja, die war damals hier.
Die war damals hier und hat den Stein
damals Bundestagspräsidentin.
Das war ein großes Fest. Aber mit Absicht haben wir gesagt, oder die Krebeker insgesamt, kein großes Theater drumherum, das wollen wir nicht. Und deswegen gibt es hier keine Schilder, das ist der Mittelpunkt und weiß der Teufel was.
Das ist der jüngste Mittelpunkt, vor 4 Jahren ermittelt nach einer wieder anderen Berechnung, die sich Extrempunktmethode nennt. Die Anziehungskraft bereits beachtlich.
Hier ist die Energie und die Kraft in Deutschland, also sagen wir. Und wir gehen auch regelmäßig hierher und umarmen den Stein, wir spüren dann die Kraft.
Ich kann es jetzt von mir sagen, da hat es wirklich so ein bisschen gekribbelt. Also das ist, warum, weshalb? Es ist einfach da.
Und wer will dagegen schon mit Zahlen argumentieren? Die Mitte offenbar nicht nur eine Frage der Fakten, sondern der Einstellung.
Liegt alles im Auge des Betrachters. Und damit wir jetzt unsere innere Mitte finden können, da wäre doch ein bisschen Sonnenschein schön, das vollkommen ausbalancierte Wetter jetzt von Carsten Schwanke.
Vielleicht muss ich das Wetter erst kurz umarmen, Ingo, dann geht's vielleicht leichter. Denn so einfach ist es mit der Ausbalancierung des Wetters in den nächsten Tagen nicht. Ich versuch's mal am Punkt Sonnenschein zum Beispiel für den morgigen Freitag. Was die meisten Menschen in Deutschland einen dürfte, auch die Menschen in der Mitte unseres Landes, ist, dass es eher mehr Wolken als Sonnenschein gibt. Mit 4 bis 8 Stunden kommen wir nicht ins obere Drittel dessen, was möglich ist. 3 Regionen werden morgen von mehr Sonnensteinstunden profitieren. Das ist die Ostseeküste, das ist die Region an der Mosel und an der Saar und das ist zum Beispiel der Bayerische Wald oder das zentrale Erzgebirge. Am Wochenende ist es ungerechter verteilt und da gibt es eine ziemlich klare Aufteilung und zwar ähnlich Samstag, Sonntag im Nordwesten deutlich sonniger als im gesamten Südosten. Und es gibt natürlich ganz aktuell noch ein ganz anderes Thema, Regen. Wir haben 3 Regengebiete jetzt, das zeigen die Regenradarbilder im nördlichen NRW, dann von der Ostseeküste Richtung Niedersachsen und am Alpenrand fällt Regen. Außerdem noch letzte in sich zusammenfallende Gewitterwolken in der Niederlausitz. Und damit gucken wir nach vorn. Was bringt das Wetter in den nächsten 24 Stunden? Die Wolken, die Regenwolken, die es heute im Norden gab, ziehen Richtung Ostsee ab. Und es kommen dann in der Nacht und morgen Vormittag neue Wolken hier im Südwesten an, die sich dann über ganz Deutschland ausbreiten. Deshalb ist es auch eher bewölkt. Morgen Nachmittag dann Schauer und einzelne Gewitter, vor allem in Niedersachsen. Die Temperaturen gehen nachts erneut in den einstelligen Bereich zurück und bei Aufklaren In den Mittelgebirgen kann es leichten Frost geben. -3 bis -1 Grad sind hier möglich. Sonst sind es eher so 3 bis 8 Grad plus. Nachmittags dann wird es am wärmsten vom Bodensee bis nach Passau. 16 bis 19 Grad sind es hier. Sonst sind es wiederum ziemlich einheitliche 12 bis 15 Grad. Und damit geht es Richtung Wochenende in weiteren Aussichten. Wie schon gesagt, eher mehr Wolken im Südosten, mehr Sonnenschein im Nordwesten. Und was uns alle an diesem ersten Maiwochenende eint, der Wonnemonat Mai dürfte eigentlich andere Temperaturen parat halten.
Andere als mittelmäßige Wettervorhersage, Carsten. Vielen Dank dafür. Das waren die Tagesthemen. Hier geht's jetzt weiter mit Comedy und Satire bei Dieter Nuhr und seinen Gästen. Das Nachtmagazin dann mit Susanne Stichler meldet sich um 0:20 Uhr. Und wir sehen uns morgen Abend wieder. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.